und hat uns da eine Falle eingebaut, aus die wir aber bei geschickter Gestaltung auch Nutzen ziehen können und rauskommen können.
Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist
Jan Tittelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannendem Inhalt von jeweils 3 brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital.
Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de.
Wir sagen herzlich willkommen
bei
Apothekers Corner. Jan, die wievielte ist das diesmal?
Die 20. Runde dieses Mal. Das letzte Mal in diesem, ich habe es gerade gepostet, verrückten Jahr. In vielerlei Hinsicht. Für Apothekers Corner war es auch ein verrücktes Jahr, denn wir haben durch Corona, habe ich schon vorhin erzählt, ja einen extremen Boost bekommen. So viele Zuschauer, Zuhörer, ja, die haben alle das Webinar quasi kennengelernt und wir waren Vorreiter. Ne, Julia, mit vor 3 Jahren angefangen?
Ja, ich glaube, in unserem ersten Webinar waren irgendwie 15 Leute. Und wir haben uns sehr gefreut, dass so ein großer Anklang damals da war. Aber jetzt ist das ja quasi nichts. Denn jetzt kann und kennt ja jeder Webinare und nutzt das Ganze auch gerne.
Apothekers Corner ist eine Sache, die ohne Partner und ohne starke Unterstützung so nicht möglich wäre. An der Stelle schon mal vorneweg möchte ich kurz auf die 3 Supporter von uns hinweisen. Einmal die DAP, die ja uns mit ihrem Newsletter unterstützt, über den sicherlich viele der Zuhörer heute Abend auch eingeladen worden sind. Vielen Dank dafür. Ebenso die Apotheke heute, die uns promotet, und die Firma Insight Health, die uns mit spannenden Referenten und Vorträgen unterstützt, Marktzahlen unterstützt und dafür sorgt, dass wir dieses Format in der Form auch weiter betreiben können.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Vortrag bei Apothekers Corner. Ich habe hier bei mir Hubert. Hubert ist Steuerberater und ich muss sagen, ich habe einfach mal gegoogelt im Internet Steuerberater für Apotheken und der erste, der ausgespuckt wurde, sind die Steuerberater für Apotheken. Und Hubert kommt heute als ja quasi Repräsentant her und möchte über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen. Wir haben uns nämlich überlegt, dass gerade Jahresende ist und man eigentlich nochmal über das Thema Steuer nachdenken sollte, denn jetzt hat man die Möglichkeit, noch ein bisschen rechts und links vielleicht ein paar positive Einflüsse zu nehmen, so würde ich das doch einfach mal formulieren. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Du hast über 40 Jahre Steuerberatererfahrung. Ich könnte dich also fast als graue Eminenz hier heute vorstellen. Du wirst wahrscheinlich sehr viele und gute Tipps haben, weil mit so viel Erfahrung können wir dir heute einfach nur zuhören. Und du möchtest uns heute 5 Tipps in 20 Minuten geben, wie Apotheker und Apothekerinnen, sagen wir mal, die Steuerlast positiv beeinflussen können. In diesem Sinne schalte ich mich jetzt weg und sag deine Bühne, deine 20 Minuten. Wir hören dir sehr gerne zu.
Ja, vielen Dank, Julia. Ich hoffe, ihr versteht mich alle sehr gut. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Du hast mich ja schon vorgestellt. Vielleicht noch mal ganz kurz. Mein Name ist Hubert Gernot. Ich bin Steuerberater, vereidigter Buchprüfer, Fachberater für die Heilberufe. Und wir beschäftigen uns seit vielen Jahren auch mit dem Bereich der Apotheken und der Heilberufe, auch mit der Digitalisierung, was heute ja noch kommen wird als Thema, und auch mit der Unternehmensberatung. Auch hier haben wir Überschneidungen mit den Kollegen. Als Thema haben wir heute 5 Tipps, die auch heute vielleicht in diesem Jahr zum Teil noch umsetzbar sind. Der erste Steuertyp heißt Familienvertrag. Man hat in vielen Familien die Situation, dass die Ausbildung der Kinder ansteht, dass die Kinder studieren wollen, meistens natürlich in Orten oder in Städten wie München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin. Und da kostet die Ausbildung natürlich einiges, geht ja schon sehr viel für die Unterkunft drauf. Und diese Kosten sind bei den Eltern grundsätzlich mal steuerlich nicht abzugsfähig, weil sie ja Kindergeld bekommen und man sagt, mit dem Kindergeld sei alles abgegolten. Wir wissen natürlich alle, dass das hinten und vorne nicht reicht. Jetzt, wenn wir hier eine Apothekerfamilie haben, die Eltern haben Vermietungseinkünfte, haben Immobilien, dann lässt sich hier der erste Typ toll umsetzen. Der erste Tipp wäre das Thema Nießbrauch oder Nutzungsüberlassung. Die Nutzungsberechtigung der Immobilie, die Einkunftsquelle wird auf das Kind oder auf das studierende Kind übertragen. Die Kinder finanzieren daraus ihr Studium und ihren Lebensunterhalt. In der Regel werden dann diese Mieteinkünfte aufgrund des Grundfreibetrags bei den Kindern nicht besteuert, sind quasi steuerfrei. Und die Eltern müssen diese Einkünfte nicht mehr versteuern. Ein Beispiel dazu, Eltern sind Eigentümer einer Wohnung, einer Immobilie in einer Stadt, erzielen daraus positive Einkünfte, nehmen hier 15.000 Euro an. Die Eltern liegen im Spitzensteuersatz, weil sie beide gut verdienen. Sie zahlen dann auf diese Vermietungseinkünfte 7.500 Euro Steuern. Wir haben alle Steuern jetzt mal mit rund 50% angenommen, damit ihr alle gut mitrechnen könnt. Halbieren ist einfacher wie hier mit 42% plus Soli plus Kirchensteuer oder 45% Reichensteuer plus Soli plus Kirchensteuer. Deshalb haben wir das einfacher gestaltet. Die Kinder erhalten jetzt in dem Fall das Nießbrauchsrecht an dieser Immobilie und erzielen dann natürlich diese 15.000 Mieteinnahmen. Die Kinder können, wenn sie studieren, 6.000 Euro für die Ausbildungskosten geltend machen, steuerlich pro Jahr. Dann würde man nach Abzug von den 15.000 bei 9.000 zu versteuerndes Einkommen liegen. Der Grundfreibetrag liegt aber bei 9.408 Euro. Das bedeutet keine Steuer beim Kind. Also bei den Kindern sind diese 15.000 voll nicht zu besteuern. Die Eltern zahlen netto aber nur 7.500, weil sie ja bisher 15.000 hatten, minus Steuer von 7.500. Wenn sie umgekehrt rechnen, müssten sie 30.000 pro Jahr hinlegen, damit sie nach Steuern den Kindern 15.000 Euro geben können. Also ein Riesenunterschied zwischen Vor- und Nachsteuern. Was sind die Voraussetzungen dieses Modells? Der sichere Weg, den wir insbesondere natürlich bei minderjährigen Kindern auch wählen. Bei anderen gibt es noch eine zweite Möglichkeit, ist das Nießbrauchsrecht notariell zu beurkunden und im Grundbuch einzutragen. Dann müssen natürlich die Mieter vom neuen Vermieter informiert werden, dass sie die Miete jetzt auf das Konto des Kindes überweisen. Das ist ganz wichtig, dass hier die tatsächliche Durchführung auch nachweisbar ist. Das Nießbrauchsrecht muss auf mindestens 5 Jahre angelegt sein, damit es von der Finanzverwaltung akzeptiert wird. Der Bundesfinanzhof, also unser höchstes Steuergericht, hat auch noch eine Entscheidung getroffen, dass es in bestimmten Fällen auch reichen würde, nur den Vermieter zu informieren, bitte in Zukunft ist dein Vermieter die Tochter, bitte auf das Konto der Tochter die Miete überweisen. Wer sich traut, wir haben das natürlich auch schon gemacht, kann auch über diesen Weg ohne Nießbrauchsrecht das versuchen. Der sichere Weg ist natürlich die notarielle Beurkundung. Auch Grundstücksgesellschaft könnte man noch gründen. Also wir haben da noch schon sehr viele Ideen dazu. Was ist der Nachteil dieses Modells? Kein Modell ohne auch Nachteile. Natürlich kostet es Notarkosten. Diese sollten Sie vom Kind tragen lassen, weil es dort absetzbar ist. Die Abschreibung geht verloren. Allerdings gibt es häufig Immobilien wie Ostimmobilien oder Denkmalschutzimmobilien oder Altimmobilien, wo sowieso kaum mehr Abschreibung vorhanden ist. Diese sollte man dazu nutzen dann. Und bei fehlender Vertragsregelung müssten die Eltern die Reparaturen machen. Hier sollte man im Vertrag reinschreiben, dass die Kinder diese Instandhaltung in diesem Zeitraum übernehmen. Natürlich unterliegt dieser Zuwendungsmissbrauch theoretisch der Schenkungssteuer, aber bei einem Freibetrag von 400.000 Euro ist es sicher kein Thema. Natürlich müssen die Kinder eine Steuererklärung abgeben, ist auch noch ein kleiner Nachteil. Und man muss aufpassen, ob eventuell Auswirkungen bei der Krankenversicherung der Kinder sind, wenn die Kinder mitversichert sind oder selber versichert sind über das Studentische, ist das im Regelfall kein Problem. Ja, der Tipp 2 beschäftigt sich mit der gleichen Geschichte. Grundsätzlich auch hier haben wir wieder die Ausbildung, die sehr teuer ist. Und hier wollen wir jetzt versuchen, die Nettobasis wieder mit einem anderen Modell abzusenken. Ich habe mal zusammengestellt, was bekomme ich an Unterstützung vom Staat aus dem Kindergeld, wenn ich nichts gestalte. Dann habe ich ganz geringe Steuervorteile. Es bleibt eigentlich nur der Ausbildungsfreibetrag von 924 Euro. Sie lesen richtig, pro Jahr, pro Kind. Also das ist minimal und dadurch haben wir auch hier eine sehr geringe Ersparnis und diese Regelung gilt, solange auch der Kindergeldanspruch besteht. Das heißt, in dem Moment, wo der Kindergeldanspruch wegfällt, gibt es die Möglichkeit der Unterstützung bedürftiger Personen und da ist der Grundfreibetrag von über 9.000 Euro bei den Kindern wieder ansetzbar, muss ich halt in der Höhe unterstützen und allerdings werden dann die Einkünfte und BAföG solche Dinge angerechnet. Also auch keine unbedingt tolle Lösung. Deshalb ist unsere Empfehlung natürlich immer gestalten. Deshalb dieser Gestaltungstipp 3, Mitarbeit im elterlichen Betrieb. Das ist ein Modell, das häufiger gemacht wird wie die anderen Modelle, die ich vorstelle. Aber es gibt auch hier noch Varianten, die man hier machen kann, die ich aber gleich noch vorstellen werde. Also Mitarbeit des Kindes im elterlichen Betrieb gegen Bezahlung. Heute ist es sowieso nicht mehr so, dass die Kinder ohne Bezahlung gern arbeiten würden. Ich möchte denen nicht zu nahe treten, aber gegen Bezahlung ist Grundvoraussetzung für dieses Modell. Die Kinder bekommen einen Arbeitsvertrag mit klarer Aufgabendefinition. Hier können Sie zum Beispiel reinschreiben, dass Sie für die permanente Inventur in der Apotheke zuständig sind. Sie haben ja alle Warenwirtschaftssysteme und da kann man das sehr schön gestalten. Aber es gibt andere Aufgaben. Es gibt Aufgaben jede Menge in den Apotheken. Kinder erhalten natürlich die Lohnzahlungen. Es muss pünktlich, genau wie bei jedem anderen Arbeitnehmer, überwiesen werden. Und diese Lohnzahlungen schmälern jetzt die Steuerlast der Eltern. Das sind ja Betriebsausgaben und sind dort abzugsfähig. Das Gehalt der Kinder bleibt bis 10.408 Euro, wenn es studiert, bis 16.408 Euro steuerfrei, also nicht besteuert. Dazu auch ein Beispiel, damit es nicht zu trocken wird. Eltern zahlen 800 Euro pro Monat als Lohn an die Kinder. Gewinn der Eltern sinkt um 9.600 Euro pro Jahr, Steuerlast um 4.800 Euro pro Jahr. Die Nettobelastung bei den Eltern ist 4.800 und umgekehrt, wenn das Kind die 9.600 Euro ohne Gestaltung bekommen soll, müssten die Eltern 19.200 Euro Vorsteuern verdienen, um das dann bewerkstelligen zu können. Also haben die Kinder, die studieren, ein Steuersparpotenzial von 16.408 Euro pro Jahr. Das sind einmal die Sonderausgaben Studienkosten von 6.000 Euro pro Jahr und dann der Grundfreibetrag von 9.408 Euro pro Jahr und der Werbungskostenpauschbetrag von 1.000 Euro. Voraussetzungen, schriftlicher Arbeitsvertrag. Arbeitsverhältnis muss tatsächlich durchgeführt sein, wirtschaftlich sinnvoll nachvollziehbar. Wichtig, die Gehaltszahlungen müssen regelmäßig überwiesen werden auf das Konto des Kindes. Getroffene Vereinbarungen müssen dem Fremdvergleich standhalten. Also genauso wie mit einem fremden Dritten. Wenn der fremde Dritte 20 Euro pro Stunde bekommen würde, können es dem Kind nicht 50 Euro pro Stunde zahlen. Aber die Dinge sind leicht einhaltbar. Ja, dann Steuertyp 4, den haben wir etwas aufgeteilt. Da möchte ich aus Zeitgründen den Teil Kapitalvermögen momentan etwas hinten anstellen und etwas stiefmütterlich nur behandeln, weil Kapitalvermögen derzeit niedrig verzinst wird. Da muss man schon sehr hohe Vermögen haben, um hier ordentliche Beträge übertragen zu können. Trotzdem gibt es natürlich Wertpapierdepots, die auch heute sehr gut laufen und wo sehr hohe Dividenden verfügbar sind. Also Eltern verfügen über Kapitalvermögen, Sparerfreibetrag ist ausgeschöpft, da müssen die Eltern 25% Abgeltungssteuer zahlen. Wenn man die überträgt, einerseits könnte man die Einkunftsquelle übertragen, andererseits könnte man auch das gesamte Kapitalvermögen übertragen. Das ist abhängig, ob die Eltern das noch als Altersvermögen brauchen. Und hier könnte man auch über 10.000 Euro steuerfrei pro Kind rüberkriegen. Das Beispiel mit 32.000 Euro, wie gesagt, ist sehr sportlich, weil das muss schon ein sehr hohes Depot sein und ihr sehr gut laufendes, sehr gut gepflegtes Depot. Aber ganz außen vor lassen wollte ich dieses Beispiel auch nicht. Ja, dann komme ich zum sogenannten Studentenwohnungsmodell. Das trifft man jetzt mittlerweile oder wir gestalten das sehr häufig, weil wenn das Kind zu Ihnen kommt als Eltern und sagt, ich möchte studieren, dann geht das erste los, wo kriegen wir eine Wohnung her? Und dann, wenn man genau an diese Studienorte geht, die ich am Anfang genannt habe, dann haben wir sehr hohe Mieten. Und da ist es häufig sehr, sehr günstig, wenn man statt der Miete hier dort vor Ort eine kleine Studentenwohnung kauft. Diese Studentenwohnung dann verbilligt überlässt, das ist steuerlich zulässig. Sie sollten oder müssen 66 2/3 der ortsüblichen Miete verlangen, aber Sie können billiger vermieten. Sie haben dadurch als Eltern geringe Mieteinnahmen. Und durch diese geringen Mieteinnahmen haben Sie natürlich negative Einkünfte. Sie müssen ja eventuell das finanzieren, Zinsen zahlen, Sie haben die Abschreibung, Sie müssen vielleicht noch was reparieren, Sie zahlen das Hausgeld und haben hier dann negative Einkünfte, die Sie wieder dann abziehen können von der Steuer und Steuern sparen und vor allem die Miete bleibt in der Familie. Hierzu auch ein kleines Beispiel. Studentenwohnung kaufen Eltern für 125.000 Euro. Das ist natürlich eine kleine Wohnung. Das Kind zahlt 350 Euro Miete verbilligt. Die Eltern erzielen negative Einkünfte von zum Beispiel hier 3.000 Euro. Diese reduzieren die Steuerlast. Die Mieteinnahme von 4,2 bleibt in der Familie. Man bildet Sachwerte, was in der heutigen Zeit auch nicht zu vernachlässigen ist. Statt Geldwerte haben wir dann Sachwerte und die alternativen Kosten wären ja 6.360 Euro, also 100% der Miete wären 530 Euro. Also haben wir hier auch wieder das umgekehrt und haben praktisch dem Kind was zugeführt und gleichzeitig Steuern gespart, dem Kind eine Wohnung verschafft. Und wenn man diese Modelle dann verbindet mit den anderen Modellen, Einkünfte dem Kind zuführt, dann sind die natürlich toll in der Umsetzung und im Steuervorteil. Ja, weiterer Tipp, Übertragung von Immobilien. Wenn Sie sagen, mir reicht es nicht, dass ich die Einkommensquelle durch einen Nießbrauch übertrage, nein, ich möchte im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge schon Vermögen übertragen. Dann ist es so, dass Sie das natürlich können und hier im Beispielsfall würde eine Immobilie mit 20.000 Euro Einkünfte in der vorweggenommenen Erbfolge übertragen werden. Das Eigentum wird verlagert, die Einkünfte werden verlagert. Die Kinder können in diesem Fall, anders wie beim Nießbrauch, die Abschreibung weiterhin nutzen. Und sie nutzen bereits diese 400.000 Schenkungssteuer, Erbschaftssteuerfreibetrag, die das Kind von jedem Elternteil alle 10 Jahre erhält. Weil bei großem Vermögen müssen Sie frühzeitig anfangen, um hier Erbschaftsschenkungssteuerfrei in die nächste Generation zu kommen. Es ergeben sich dann mehrere Möglichkeiten für eine Steuersparnis. Eltern versteuern weniger, Freibetrag der Kinder wird genutzt, eventuell sogar die Steuersatzgefälle. Es kann sogar sinnvoll sein, dass Sie hier 30.000, 40.000 Einkünfte verlagern, weil das Kind zuerst mal diese 10.000 bis 16.000 Freibetrag hat und dann noch einen deutlich niedrigen Steuersatz wie Sie vielleicht. Also hier geht es auch um Verlagerung und Nutzung des Steuersatzgefälles und natürlich, dass man hier Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer heute schon in der vorweggenommenen Erbfolge spart. Ja, der letzte Tipp ist ein Tipp, den Sie heuer oder sehr, sehr schnell sofort umsetzen können. Es geht um das Thema Krankenkassen und Pflegeversicherungszahlungen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja entschieden, dass alle Krankenkassenzahlungen und Zahlungen an die Pflegeversicherung im Bereich der Grundversorgung voll abzugsfähig sein müssen. Es hat dann dem Gesetzgeber die Aufgabe gegeben, das umzusetzen in Gesetzestext. Und die Finanzverwaltung, der Gesetzgeber, hat natürlich zu ihrem Gunsten das umgesetzt und hat uns da eine Falle eingebaut, aus die wir aber bei geschickter Gestaltung auch Nutzen ziehen können und rauskommen können. Wie geht das, das Ganze? Es ist so, dieser Tipp ist interessant, vor allem für alle, die eine private oder Krankenversicherung haben oder freiwillig in eine gesetzliche einzahlen. Dann ist es so, dass zuerst mal alle Kosten in voller Höhe absetzbar sind in der Grundversorgung. Bei der privaten kriegen Sie eine Bescheinigung und da steht dann drin, wie hoch die Grundversorgung ist. Es gibt aber dann einen Bereich, wo die Beiträge zu Unfall, Haftpflicht, Berufsunfähigkeit und so weiter drinstecken, der dann meist nicht zum Tragen kommt. Das werde ich Ihnen dann aber in der nächsten Folie dann erläutern. Und die Bezahlung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge machen wir dann in unserem Beispielsfall 2 Jahre im Voraus. Es geht aber auch mit 1 Jahr. Das heißt, Sie würden heuer noch im Ende November, Anfang Dezember für das nächste Jahr die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge vorauszahlen oder sogar für 2 Jahre vorauszahlen. Ja, ich muss Ihnen aber am Anfang, damit man das überhaupt versteht, diese 3 Töpfe erklären. Es gibt bei den sogenannten Vorsorgeaufwendungen, auch Sonderausgaben werden sie häufig genannt, 3 Töpfe. Es gibt einmal den Altersvorsorgetopf, da gehen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung rein, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beiträge, Versorgungskassen, die Rürup-Rente und so weiter. Von der Rürup-Rente und Versorgungskassen sind 90% abzugsfähig bis maximal 25.000, also relativ anständige Beträge. Dieser Topf spielt heute in unserem Modell so gut wie keine Rolle. Dann haben wir den Topf 2, da sind drin die Krankenversicherungsbeiträge und die Pflegeversicherungsbeiträge, die in Höhe der Grundversorgung zu 100% abzugsfähig sein müssen. Und dann gibt es den Topf 3 der sonstigen Versicherungen. Dort sind maximal 2.800 Euro pro Person und bei E-Garten 5.600 Euro abzugsfähig. Dieser Topf 3 kann aber nur dann genutzt werden, wenn im Topf 2 weniger als 2.800 Euro angesetzt werden. Die Differenz kann also dann in Topf 3 rüberlaufen und dort genutzt werden. Das verstehen Sie dann vielleicht besser an dem Beispiel. Wir haben ja ein Beispiel gemacht mit einer günstigen Krankenversicherung. Also die meisten würden sich freuen, wenn sie nur 500 Euro zahlen würden. Das sind 6.000 Euro pro Jahr. Volle Bezahlung in 2020, habe ich versucht vorhin zu erklären, für 2 Jahre vorauszahlen. Dann haben Sie eine Reduzierung der Steuerlast um 9.000 Euro. Keine Sonderausgaben aus Topf 3 im Jahr 2020, weil der Topf 2 ja das überlagert. In den Jahren 2021 zu 2022 können Sie dann, weil Sie ja da den Topf 2 mit 0 haben, keine Krankenversicherung, können Sie die 2.800 und 5.600 nutzen und haben dadurch deutliche Steuerersparnisse bis zu 5.600 auf diese 2 Jahre. Grundvoraussetzung, privat oder freiwillig gesetzlich Krankenkasse. Die Liquidität sollten Sie haben. Wenn Sie dort Geld aufnehmen müssen oder das über Konto Karenz finanzieren müssen, ist es nicht sinnvoll. Idealerweise sollten beide freiwillig versichert sein oder privat versichert sein oder der Ehepartner sehr wenig verdienen. Und dann sollten Sie, wie gesagt, diese Zahlungen in 2020 leisten und spätestens bis zum 20.12. Im Idealfall, weil sonst die Zuordnung, die elektronische Übermittlung der Beiträge an die Finanzverwaltung oft nicht klappt. Damit man das aber besser versteht, habe ich Ihnen hier nochmal die Grafik gezeigt. Und zwar hier haben Sie oben ohne Gestaltung und mit Gestaltung. Bei der ohne Gestaltung haben Sie hier immer die Krankenkasse mit 6.000 Euro. Sie sehen immer Steuervorteil 3.000 Euro. Wenn Sie auf die Seite mit Gestaltung gehen, dann sehen Sie hier Zahlung 18.000 Euro, also einmal 6.000 für 20, zweimal für die nächsten zwei Jahre. Haben Sie dann diese 18.000 genutzt, Steuervorteil 9.000. Topf 3 ist nicht nutzbar, weil der Topf 2 alles ausschließt. Jetzt haben Sie aber im Jahr 2021 null Krankenkasse und 2022 null Krankenkasse. Das heißt, der Topf 2 ist leer, hat null. Es greift voll der Topf 3 wie 2.800 Euro oder 5.600 Euro und mit dem vollen Steuervorteil von 5.600 Euro bei Ehepaaren. Und das ist doch eine tolle Gestaltung. Bei privater Krankenkasse können Sie hin und wieder noch einen Rabatt aushandeln als Jahreszahler. Und das ergänzt das Ganze natürlich nochmals. Ja, hier haben Sie nochmal unsere Tätigkeiten, Steuerberater für Apotheken, und Sie können diesen Beitrag einerseits downloaden, aber Sie haben es ja gehört, eingangs wird hier auch aufgezeichnet, sodass Sie es auch über die Veranstalter hier abrufen können. Ja, dann wäre ich soweit mit meinem Vortrag durch. Ich habe versucht, diese Zeit gut einzuhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Richtig gut. Also das mit der Zeit, aber auch die Inhalte. Ich habe fleißig mitgeschrieben und werde gleich mal morgen jemand anrufen, glaube ich. Insbesondere der letzte Steuertipp hat mir richtig gut gefallen, weil das hat mich jedes Jahr bei meiner Einkommensteuererklärung auch geärgert, dass ich nicht alles ausschöpfen kann, obwohl ich es ja bezahle. Und die Idee, die du da jetzt gebracht hast, die gefällt mir richtig gut. Also ja. Da habe ich wohl morgen mal einen Termin. Gibt es Fragen aus der Runde? Dann, liebe Teilnehmer, bitte den Chat nutzen. Ich habe mir jetzt schon eine Frage aufgeschrieben, die ich direkt mal loswollen werden möchte, wie auch immer. Du hast ja sehr viele Beispiele mit Kindern gebracht und Kindern, die studieren. Ja. Meine Tochter ist jetzt 2 Jahre alt. In meinem Betrieb kann sie bestimmt noch nicht mitarbeiten. Und studieren kann ich sie auch noch nicht schicken. Hast du noch einen speziellen Tipp für Eltern, wo Kinder eben noch nicht so alt sind?
Ja, also was nicht funktioniert, ist die Mitarbeit. Da ist sie zu klein. Aber was funktionieren würde, wäre der Nießbrauch für minderjährige Kinder. Da ist nur der Unterschied, dass man eine Ergänzungspfleger braucht, die man kurzzeitig für diese eine Handlung bestellt. Und dann ist dem seine Aufgabe wieder erledigt. Aber auch an ein minderjähriges Kind kann man hier Einkünfte verlagern. Okay. Wie gesagt, der Weg etwas umständlicher, weil die ja selbst nicht handeln können und du als Mutter kannst sie ja nicht vertreten oder darfst sie ja nicht vertreten in diesem Geschäft. Also brauchst du kurze Zeit Ergänzungspfleger, das kann eine Schwester, ein Bruder, ein Vater, ein Opa, eine Oma sein, kann ein Onkel, eine Tante sein, und die handelt quasi für dieses Kind. Und wenn dieses Geschäft nur Vorteile bringt, dann muss auch ein Pfleger, der vom Gericht her das überprüft, zustimmen diesem Geschäft. Etwas umständlicher, aber kann sich durchaus lohnen, weil du musst ja rechnen, wenn das Kind jetzt 3 ist und studiert, dann fängt mit 19 Studium an, dann sind das ja 16 Jahre dazwischen. Und 16 Jahre mal 10.000 Euro sind ja gigantische Beträge, die man hier auf ein Kind verlagern kann ohne Steuer.
Ja, oder wir machen einfach noch ein zweites Kind, ne?
Ja, das dann auch mal, dann können wir es verdoppeln, ne? Das können wir auch mit 3 Kindern machen. Deshalb habe ich 3 Kinder wahrscheinlich.
Steuerberater kann gut rechnen, okay. Vielen Dank.
Das war die letzte Apothekers Corner Webinar-Runde für 2020. Wie schon eingangs gesagt, ja, echt ein spannendes Jahr. Wir haben die Termine für das nächste Jahr schon in der Planung. Wir sind gerade dabei, Referenten, Vorschläge, Ideen zu sammeln, um auch das nächste Jahr zu füllen. Und ich möchte an der Stelle nochmal aufrufen, alle, die zugehört haben und noch dabei sind, sich vielleicht auch nochmal zu melden bei uns mit Ideen, Ansätzen, Vorschlägen. Vielleicht kennt ja jemand einen Referenten oder hat jemand selber vielleicht Lust, von seinen Erfahrungen im Alltag von Spezialisierung zu berichten und uns und unser Projekt an der Stelle vielleicht mit tollen Informationen weiterzubringen. Da würden wir uns natürlich drüber freuen. Und noch ein Punkt an der Stelle, den ich mal loslassen möchte, wo wir jetzt hier quasi zum Endspurt in diesem Jahr ansetzen. Julia, ich sehe dich gerade zwar nicht, aber vielen Dank dafür, dass wir das hier so lange zusammen durchziehen. Gerade in diesem Jahr war das echt eine Herausforderung zwischen all den Themen, die wir ja auch Corona-bezogen hatten. Und ja, ich finde, das ist schon eine ganz klasse Leistung. Also vielen Dank dafür.
Lieber Jan, das Danke geht natürlich auch an dich und natürlich auch an die Teilnehmer. Wir freuen uns schon auf wirklich die nächste Runde Apothekers Corner. Der nächste Termin wird im Januar 2021 stattfinden und wir hoffen, dass wir dann ein entspannteres Jahr haben werden. Lieben Dank auch an alle Sponsoren, denn Apothekers Corner, muss man ehrlicherweise sagen, ist ein ausgeartetes Hobby von uns beiden. Und ohne Sponsoren würde es langsam nicht mehr gehen, weil die Technik zu groß und zu teuer wird. Also auch nochmal ein liebes Danke in die Richtung. Und natürlich auch an unsere Tatjana Kiefler, unsere virtuelle Assistentin, die im Nachgang dafür sorgt, dass alle, die jetzt vielleicht nicht dabei waren und sich das Ganze nochmal anhören wollen, dass wir einen tollen Podcast haben. In diesem Sinne würde ich sagen, husch husch, alle nach Hause, Abendbrot essen, Füße hochlegen und man sagt ja, dass man im Schlaf das Gelernte verarbeitet. Deswegen würde ich sagen, einfach schnell ins Bett. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.